Also ich werde jetzt etwas zur imperialen Lebensweise sagen, auch zu dem, was Naomi Klein als Corona-Kapitalismus bezeichnet, werde es etwas ausführen und auch zu Alternativen. Aber ich bin jetzt sehr verhalten, um zu sagen, ich fasse jetzt hier verschiedene Vorträge zusammen. Zwei Punkte möchte ich aber schon machen, wo ich denke, bitte eben nicht allgemeine Klammer, aber wo es natürlich wichtige Bezugspunkte gibt, ist einerseits von Gertrud Falk, also die Frage der Rohstoffe für Elektromobilität. Ich weiß nicht, ob du oder sie den Begriff auch verwendet haben, aber ich finde, das ist ein sehr gutes Beispiel einer Krisenbearbeitung, das, was ich und andere als grüner Kapitalismus bezeichnen, also dass der Kapitalismus über sowas wie eben Elektroautomobilität in der Lage ist, bestimmte Krisenmomente zu bearbeiten, die Kritik, Dieselskandal, die Kritik an Verbrennungsmotor, die Konkurrenz aus China im Elektromobilitätsbereich, aber eben zu Lasten anderer und zu Lasten der Natur. Da sehe ich einen Zusammenhang, ich werde es gleich noch ausführen, der mir interessant erscheint und den wir gerne vertiefen können, auch eben entlang dieser konkreten Forschung, die ihr macht und Untersuchungen im Bereich Elektromobilität. Und den zweiten Bezugspunkt, ich fand das jetzt sehr spannend von Valeria Bustamante, also die Erfahrung in Chile. Ich arbeite ja auch zu Lateinamerika, dass die Proteste, jetzt die jüngsten Proteste, natürlich Proteste gegen Neoliberalismus waren, gegen Neoliberalisierung, aber auch, und das, ich habe jetzt den ganzen Vortrag nicht mitbekommen, ob es auch vorkam, es ist auch ein Protest gegen ein bestimmtes Wirtschaftsmodell, das wir als Ressourcenextraktivismus bezeichnen. Also ein Modell, das sehr stark auf der Förderung, dem Verkauf von Kupfer für den Weltmarkt und anderen basiert, mit sehr negativen Umweltauswirkungen. Und ich gehe da gleich im Vortrag noch drauf ein. Zwei Kolleginnen in Jena, Anna Landher und Jakob Graf, bezeichnen die andere Seite der Medaille der imperialen Lebensweise als Internalisierungsgesellschaft. Stefan Lessenich nennt ja die imperiale Lebensweise Externalisierungsgesellschaft, also wir hier im globalen Norden leben zu Lasten anderer und externalisieren unsere Probleme. Und Landherr Graf haben am Beispiel Chiles in jetzt jüngeren Aufsätzen gezeigt, was, wie eigentlich in einem Land wie Chile sich die imperiale Lebensweise klassenförmig über ein bestimmtes Wirtschaftsmodell und anderem reproduziert und wie es eben auch, Stichwort Proteste, vor einem Jahr aufbricht. Da sehe ich sozusagen zwei Anknüpfungspunkte und das können wir gerne in der Diskussion vertiefen. Was ich jetzt machen möchte, ich werde keine PowerPoint aufrufen, sondern bitte euch, Sie, jetzt mir so 20 Minuten, 25 Minuten zuzuhören. Ich wollte jetzt noch die Zeit stoppen, dass ich nicht zu lang spreche. Also ganz kurz möchte ich nochmal den Begriff der imperialen Lebensweise entwickeln, den einige oder viele auch schon kennen werden, möchte dann eine Zuspitzung benennen, nämlich über die Corona-Krise. Was macht jetzt eigentlich die Corona-Krise mit unseren Gesellschaften und wie könnte, und das ist, glaube ich, ganz wichtig für Forschung, aber also oder für Analyse, aber auch natürlich für politisches Handeln, wie sich vielleicht, ich sage nicht, dass das so kommen muss, aber wie sich vielleicht so etwas wie ein Corona-Kapitalismus herausbildet. Also ich will den Begriff ganz kurz entwickeln, habe in einem neuen Buch mit dem Titel Postwachstum und Gegenhegemonie, Klimakrise und oder Klimastreiks und Alternativen zur imperialen Lebensweise, was vor einigen Monaten erschienen ist, diese Idee, diesen Begriff des Corona-Kapitalismus nochmal ausgearbeitet. Und dann in den zweiten 10, 12 Minuten möchte ich zu Alternativen kommen, zu dem, was Markus Wissen, mein Co-Autor und ich als solidarische Lebensweise, als Gegenbegriff zur imperialen Lebensweise bezeichnen. Was sind Perspektiven emanzipatorischer Politik? Das mache ich relativ kurz mit einem sehr zugespitzten Vorschlag, den wir haben, und will dann noch mal im letzten Schritt darauf eingehen, was sind mögliche Lernprozesse in der Corona-Krise? Was sind die Ambivalenzen? Auch das im neuen Buch. Ich bezeichne es nicht als, dass es kommt, aber ich sage, es ist Potenzial für mögliche Lernprozesse. Also die Hauptfrage für eine emanzipatorische, auch antimilitaristische Politik, eine Politik, die Nord-Süd-Ausgleich ernst nimmt. Das Hauptproblem ist eben aus meiner Sicht zugespitzt, ist ja ein komplexer Begriff, mit Markus Wissen entwickelt, vorgeschlagen, die imperiale Lebensweise, die imperiale Produktions- und Lebensweise. Wir haben angefangen, den Begriff immer wieder mal zu verwenden, nicht umsonst ab der Krise 2008. wo wir festgestellt haben, eigentlich gibt es ja eine starke Politisierung der ökologischen Krise. Warum geht die Politik so weiter? Warum gibt es die Abwrackprämie? Warum werden herrschende Kräfte eher gestützt? Und warum ist es so schwierig, Alternativen zu entwickeln? Und natürlich kommen wir da auf die Interessen der Unternehmen, die Interessen der Vermögensbesitzer, die Interessen der Kapitalgruppen. Natürlich kommen wir auf politische Interessen, die sich über Freihandelspolitiken, über den Zusammenhang von fossiler Energie, von fossiler Industrie, von Autoindustrie, RWE, Mercedes, Volkswagen und so weiter und Politik herstellt. Aber in der Tradition von Antonio Gramsci, den einige oder viele kennen, also ein marxistischer Theoretiker, der vor 100 Jahren sich auch gefragt hat, warum die Arbeiterinnenbewegung schwach bleibt, warum die Arbeiterinnen Mussolini wählen in Italien, warum sie gar nicht für emanzipatorische Politik einstehen. Und Gramsci hat damals argumentiert, und das würden wir heute aufnehmen, der Kapitalismus erzeugt auch bei den Beherrschten Konsenselemente, erzeugt auch über natürlich Medien, also Bildzeitung und andere, aber auch über das eigene Leben, über den eigenen Alltag Zustimmung. Da wird eine Klassenförmigkeit, eine patriarchale Struktur, eine ausbeuterische Struktur, in denen viele Menschen ja gar nicht zu den Gewinnern, Gewinnerinnen gehören, akzeptiert. Und das ist der Kerngedanke, der Ausgangspunkt unserer Überlegung. Wir argumentieren, dass die imperiale Lebensweise, die imperiale Produktions- und Lebensweise eben neben den großen Konzerninteressen, politischen Interessen, sich auch im Alltag bestätigt. Im Alltag gelebt wird, gelebt werden muss, im Arbeitsalltag, im Konsumalltag, in dem, wie wir in Deutschland, in anderen Ländern des globalen Nordens leben, indem wir in unserem Alltag auf Produkte, auf Dienstleistungen und Güter zurückgreifen, die unter oft schändlichen sozialen und ökologischen Bedingungen produziert wurden. Das ist der Kerngedanke, gar nicht revolutionär neu, der imperialen Lebensweise. Imperial bedeutet ausgreifend, ja, das auch gar nicht, weil die Menschen schlecht sind, weil sie das absichtlich wollen, sondern es ist beim Konsum von Handys, von Billigfleisch, von Kleidung, von digitalen Geräten und anderem, wird ganz selbstverständlich, von Turnschuhen etc., ganz selbstverständlich zurückgegriffen. Das ist ja gerade im Beitrag von zur Elektromobilität ja schon ganz deutlich geworden. Also auch im Produktionsprozess, nicht nur beim Endkonsum, sondern bei Lithium und Bauxit, Aluminium. Diese Lebensweise ist exklusiv. Sie braucht die andere Seite der Medaille und sie braucht sie nicht nur im Nord-Süd-Verhältnis. Wir nehmen das sehr stark in Blick als Internationalisten. Wir waren früher in der BUKO aktiv, Markus Wissen und ich, also in der Bundeskoordination Internationalismus. Ich selber habe 5 Jahre den wissenschaftlichen Beirat von ATTAC in Deutschland koordiniert. Also gegen die Neoklassik, die ja sagt, wenn es genug Wachstum gibt, dann gibt es die Durchsickereffekte, Trickle Down, dann haben alle was davon, zeigen wir mit vielen anderen, nein, es braucht diese strukturelle andere Seite der Medaille. Das ist die Tönnies-Fabrik in der Fleischproduktion in Deutschland, das sind die Erntearbeiterinnen und es ist eben auch ganz stark, sind die Arbeits- und Lebensbedingungen im globalen Süden. Also die Lebensweise hier braucht ihr Äußeres, braucht das, was Stefan Lessenich als Externalisierungsgesellschaft bezeichnet hat. Rosa Luxemburg vor über 100 Jahren als Landnahme, als kapitalistische Landnahme, die sozusagen systematisch expansiv sind. Und ich habe es schon angekündigt, Anna Landher und Jakob Graf haben als Gegenbegriff die Internalisierungsgesellschaft vorgeschlagen, dass sie eben sagen, am Beispiel Chile, da gibt es ein Bürgertum, eine besitzende Klasse, die sehr stark davon lebt, dass eben Kupfer, andere Rohstoffe ausgebeutet werden für den Weltmarkt, eine bestimmte Sozialstruktur, neoliberale, repressive Politiken. Aber es gibt eben auch für die Lohnabhängigen immer wieder ein Versprechen von Aufstieg. Ja, und dieses Versprechen hat sich ja beispielsweise im Ressourcenboom, also ab 2003, 2004, für manche auch bewahrheitet. Ja, es kam viel Geld rein, der Kupferpreis war hoch, damit haben sich die Lebensverhältnisse auch ein Stück weit verbessert. Ein Stück weit, ja, und immer sehr klassenförmig und auch patriarchal strukturiert. Den drei Lebensweise, und deshalb sind solche Tagungen wie heute oder auch breitere öffentliche Interventionen wichtig. Die imperiale Lebensweise basiert auch darauf, dass sie tendenziell unsichtbar gemacht wird, dass sie eben nicht Gegenstand von großen Diskussionen ist, ne, sondern dass es im NGO-Spektrum, im kritischen Spektrum bleibt, aber nicht groß darüber hinausgeht. Wir argumentieren nun im Buch, dass sich, dass sich die imperiale Lebensweise mit dem Kolonialismus, dann mit dem Industriekapitalismus des 19. Jahrhunderts, mit dem Fordismus, also dem Nachkriegskapitalismus im 20. Jahrhundert, dann immer weiter ausweitet. Und wir argumentieren und zeigen, gibt es genug Studien zu, dass sich die imperiale Lebensweise im Prozess der kapitalistischen Globalisierung vertieft. Trotz aller Nachhaltigkeitsdiskussionen, Rio-Konferenz 92, nehmen die Ressourcenflüsse, die CO2-Emissionen in vielen Bereichen zu und es hat im globalen Norden kommt es eher zu einer Vertiefung. Bei aller Ungleichheit, das ist ganz wichtig, wir werden das nachher in der Diskussion noch machen, es sind nicht alle Katzen grau, sondern die imperiale Lebensweise reproduziert sich auch hier im globalen Norden natürlich entlang von verschiedenen Linien von Ungleichheit. Das Zweite ist aber, dass sich die imperiale Lebensweise in den Schwellenländern ausweitet und dass es eben für die Mittelschichten in Chile, in China, in Brasilien, in Südafrika etc. attraktiv wird, ein Auto zu haben, in den Urlaub zu fliegen, den Fleischkonsum zu hören. Und zwar gar nicht, eben auch nicht, weil das gedacht wird als ich bin jetzt imperial, sondern es ist ein bestimmter Wohlstand. Ein bestimmtes Nachholen wollen, das sehr stark mit dem Einkommen zusammenhängt. Da zeigen alle Studien, es ist weniger das Umweltbewusstsein, was die Konsumentscheidung sozusagen präformiert. Das spielt natürlich auch eine Rolle, aber es ist vor allem entlang der Einkommenshöhe. Dann vielleicht auch für unsere Diskussion wichtig, das haben wir im Buch noch nicht so ausgearbeitet, das sind jetzt weitere Arbeiten, die geleistet werden müssen, das sind ja auch nicht nur Markus Wissen und ich, dass die Konkurrenz um dieses Äußere, die Konkurrenz um dessen, was noch kapitalistisch Land genommen werden kann, was erschlossen werden kann, die Konkurrenz nimmt zu, Stichwort Landgrabbing. Wir nennen das im Buch öko-imperiale Spannungen. Und es wäre sehr spannend, die Konflikte zwischen USA und China beispielsweise aus dieser Perspektive auch zu betrachten. Es sind natürlich erstmal auch politische Konflikte, es sind Konflikte um die großen, auch ökonomischen Fragen, aber die großen ökonomischen Fragen werden eben zunehmend von ökologischen Fragen überformt. Ich schließe den Teil ab und will nochmal darauf hinweisen, und das ist politisch wichtig für ein linkes Spektrum, die imperiale Lebensweise präformiert, das ist das, was viele Menschen in unserer Gesellschaft als gutes Leben verstehen. Also das gute Leben ist nicht das Leben, das auskömmliche, bescheidene, sinnerfüllte Leben, die Debatten, die vielleicht aus den Andenländern kommen in Lateinamerika, buen vivir oder vivir bien, sondern das gute Leben bedeutet erstmal eine materielle Teilhabe, ermöglicht durch die imperiale Lebensweise. Und das ist nicht zu unterschätzen und das hat es in sich politisch, ne? Weil wir dann mit Gewerkschaften diskutieren müssen, was bedeutet das? Und zwar nicht vorwurfsvoll, sondern in einem auch kritischen Austausch, was bedeutet es denn eben, diese imperiale Lebensweise erstmal als solche anzuerkennen und vielleicht auch Alternativen zu entwickeln. So viel im ersten Teil und jetzt möchte ich ein paar neuere Überlegungen anstellen, zur Corona-Krise und zur Corona-Kapitalismus, wie sich nochmal in dieser Struktur, wir sprechen ja von der imperialen Lebensweise im Singular, es ist eine Struktur, die natürlich in konkreten Gesellschaften von konkreten Gruppen verschieden gelebt wird, aber aus dieser Struktur ist erstmal schwer herauszukommen. Da geht es gleich um die Alternativen. Jetzt möchte ich im Mittelteil ganz kurz ein paar Überlegungen zur aktuellen Corona-Krise anstellen. Ich will das ganz verkürzt machen und genau, viel wichtiger ist nachher, dass wir es diskutieren können. Aus meiner Sicht ist es eine erzwungene Deglobalisierung, es ist ein Change by Disaster. Wir haben ja von links immer wieder gesagt, im Globalisierungsprozess, viele werden noch den Begriff von Walden Bellow kennen, 2004, damals Direktor von Focus on the Global South auf den Philippinen, der Deglobalisierung, also einer progressiven Deglobalisierung, die den lokalen Akteuren, den lokalen Wirtschaftsprozessen, ne, landwirtschaftlich, eigene Industrialisierungsprozesse und anderem Raum lässt. Das war eine ganz starke Kritik am Freihandel, der ja die Möglichkeiten, auch gerade in Ländern des globalen Südens, Spielräume zu schaffen für alternative wirtschaftliche Entwicklung kaputt macht. Die Corona-Krise ist zurzeit auch ein Stück weit eine partielle Deglobalisierung, sie ist aber erzwungen über den Lockdown, über die Unterbrechung von Lieferketten und es gibt ja gerade von herrschender Seite ganz starke Appelle back to the normal, also man möchte wieder einen Vorkrisenzustand herstellen. Die Corona-Krise zeichnet sich auch das ist ein Kampfterrain, was immer deutlicher wird, über etwas, was ich als autoritäre Verführung bezeichne, also dass Regierungen, ich denke vor allem noch an Österreich, stärker noch als Deutschland oder Ungarn und andere Länder, dass es auch durchaus in eine bestimmte politische Richtung passt, die Exekutive aufzuwerten, die Parlamente zu übergehen, bestimmte autoritäre Überwachungspolitiken auch mit der Corona-Krise zu rechtfertigen. Und letztens, ich will es nicht zu lang machen, ist Corona-Krise verstärkt Ungleichheit. Verstärkt innergesellschaftliche Ungleichheit, das kriegen wir mit. Wer macht die Sorgearbeit? Was sind die Wohnverhältnisse? Was sind die Arbeitsverhältnisse? Wer kann Homeoffice machen? Wer kann nicht Homeoffice machen? Und die Corona-Krise verschärft die internationale Ungleichheit. Wo sind die Gesundheitssysteme besser vorbereitet? Wo können die Rettungspakete eher formuliert werden, wo können die Milliarden ja nicht nur in die Wirtschaft, sondern auch in Kurzarbeit und anderes gegeben werden. So, und das, wir diskutieren das ja rauf und runter, es waren jetzt nur ein paar Aspekte, die ich mir nennen wollte. Was ich jetzt, worum es mir geht und was ich wirklich für wichtig halte für unsere Diskussion in den verschiedenen Spektren, ist eben dieser Begriff, den Naomi Klein in einem Interview nur kurz erwähnt hat mit Democracy Now und den ich für wichtig halte, auszuarbeiten, nämlich den Begriff des Corona-Kapitalismus. Die Idee wäre, genau darauf zu schauen, wie nun, ähnlich wie beim grünen Kapitalismus, wo ja auf die ökologische Krise geantwortet wird, durch die herrschenden Kräfte, ne, durch die starken Investoren, wäre jetzt auch im Corona-Kapitalismus, wären die wesentlichen Antworten von Kapitalseite gegeben, also von den Pharmakonzernen, von den Digitalisierungskonzernen, von denen, die autoritär etwas durchsetzen, die Sicherheit in Anführungszeichen versprechen und schaffen. Und bei der Analyse von Rettungspaketen, ja, so breit sie aufgestellt sind, auch für kleine und mittlere Unternehmen, für Kurzarbeit, bei der Analyse von staatlichen Rettungspaketen kann man, glaube ich, schon relativ gut sehen, dass es durchaus genau in diese Richtung geht, die Starken weiter zu stärken. Da gibt es Kontingenzen, Stichwort in ja vielleicht Luftfahrtindustrie, aber insgesamt ist das der starke Trend. Genau, und jetzt die Frage, die wir im Blick haben sollten, die wir diskutieren sollten und wo dann auch weitere natürlich Untersuchungen und Analysen stattfinden müssen, führt die aktuelle Corona-Politik wirklich zu einer dauerhaften Stärkung der ohnehin Mächtigen? Gehen da die großen Kapitalflüsse hin, werden die Pharmakonzerne in der Impfstoffentwicklung systematisch bevorteilt oder gibt es da auch Alternativen, Einhegung, stärkere Regulierung? Ich lasse es dabei und bin schon gespannt auf die Diskussion. Ich komme zum Schluss oder zum letzten Teil, es dauert noch ein paar Minuten. Markus Wissen und ich schlagen als Alternative in unserem Buch 2017, wir haben natürlich jetzt weitergearbeitet und gab ja auch verschiedene Schreibwerkstätten zum Thema imperiale Lebensweise von jüngeren Menschen, vielleicht sind einige heute Abend auch da teil gewesen, zwei in Deutschland, die dritte läuft gerade und eine in Österreich, wo in achtmonatigen, zwölfmonatigen Prozessen der Begriff der imperialen Lebensweise auch nochmal durchdacht wurde und empirisch gefüttert. Unser Hauptargument ist eine solidarische Lebensweise, und das ist jetzt auch gar nicht weit hergeholt, sondern wir tragen in dem Kapitel ganz viel Erfahrung zusammen. Das ist jetzt kein wahnsinnig neuer Vorschlag, aber unser Hauptargument ist, wir brauchen ein alternatives Wohlstandsmodell. Also es ist nicht eine Debatte um Verzicht oder um weniger, sondern es ist eine Debatte darum, wie wird alternativ Wohlstand geschaffen, und zwar solidarisch, und was leuchtet auch auf für solidarische internationale Verhältnisse? Also dass es eben nicht nur für Deutschland, für den globalen Norden gedacht wird. Und dieser andere Wohlstand, muss gedacht werden in den konkreten Versorgungsfeldern. Also jetzt nicht sozusagen nur abstrakt, sondern genau hinzuschauen, wie wird eine andere Ernährungsweise geschaffen. Also welche Landwirtschaft, welche Form der Ernährung kann diesen anderen Wohlstand schaffen? Da wissen wir eigentlich relativ viel. Wir wissen, dass wir aus der industriellen Landwirtschaft raus müssen. Wir wissen, dass wir aus dem übermäßigen Fleischkonsum raus müssen und dass eher regionale agrarökologische Ansätze gestärkt werden müssen, die von unten entstehen müssen, die aber natürlich auch politisch abgesichert werden müssen. Wir wissen, wie ein Mobilitätssystem aussieht, das nicht mehr auto- und flugzentriert ist. Ja, und das hat ja eine unglaubliche Implikation für die Produktionsseite, ja, für die Autoindustrie in Deutschland. Aber wir wissen, dass Mobilitätszwänge reduziert werden müssen über andere Raumstrukturpolitiken, über andere städtische Politiken, Stadt-Land-Politiken und dass da, wo Mobilität stattfindet oder auch gewünscht bleiben soll, es ganz stark Richtung öffentlichen Verkehr, Schienenverkehr, Busverkehr und anderes gehen muss. Den zweiten Punkt, den wir stark machen, ist, dass die intra Lebensweise natürlich sehr stark profitgetrieben ist, von Konzernbetrieben vorangetrieben wird und dass wir viel stärker einen starken öffentlichen Sektor brauchen. Das sehen wir in der Corona-Krise. Der Gesundheitssektor ist natürlich jetzt ganz zentral. Also einen demokratisch und transparent verfassten öffentlichen Sektor, der auch ökonomisch eine Rolle spielt, und da haben wir ja noch viel auch in Deutschland, das stark zu machen. Das nehmen wir zusammen, ich mache das jetzt nur stichwortartig, mit einer Orientierung weg von der Tauschwertorientierung, also weg von der Profitorientierung, dass die Güter und Dienstleistungen profitorientiert hergestellt werden, hin zu einer, was wir nennen, Gebrauchswertorientierung. Also eine Orientierung an dem, was Menschen für ein auskömmliches Leben brauchen. Und dann haben wir noch einen Teil zu Leitbildern. Leitbilder wie gutes Leben für alle, Leitbilder wie Care oder Sorge viel stärker zu machen. Und da ist ja jetzt auch in der Corona-Krise einiges entstanden. Und damit will ich mit einer letzten Überlegung schließen, wie ich angekündigt habe, dass die ja sehr interessante und sehr breite Alternativdiskussion, ne, die, also aus meiner Sicht fehlt es den progressiven Kräften und der Linken nicht an guten Vorschlägen. Es fehlt an Durchsetzungsmacht. Es fehlt daran, die guten Vorschläge dann auch gesellschaftlich auf den verschiedensten Ebenen, auf der Ebene von Staat, auf der Ebene von Kräfteverhältnissen, also wie werden starke Akteure geschwächt, auf der Ebene von konkreten Erfahrungen, Lernprozessen durchgesetzt. Können wir auch in der Diskussion gerne aufnehmen. Und ich möchte zum Abschluss diese möglichen Lernprozesse durch die Corona-Krise nochmal stark machen. Wenn es jetzt, ich weiß nicht, ob es jetzt heute Mittag schon in anderen Vorträgen kam, das ist sozusagen eine Systematisierung, die ich vorschlage. Über vieles diskutieren wir ja ohnehin dauernd. Das erste ist die Rolle des Staates. Ich sage nicht nur der Regierung, sondern des Staates. Der Staat ist ja immer viel mehr. Oft wird ja das sozusagen auf Regierung verkürzt. Wir haben wirklich die Chance, völlig im Gegensatz zu vor einem Jahr, als die Klimaproteste so stark waren. Ende 2019 wurde immer gesagt, der Staat kann ja gar nicht so viel machen. Die Leute werden nicht mitgenommen, die Kräfteverhältnisse sind noch nicht so weit. Und jetzt können wir sehen, dass der Staat in einer tiefen Krise durchaus sehr effektiv können wir diskutieren, aber sehr weitreichende Politik macht, sehr viel Geld in die Hand nimmt, um die Wirtschaft zu stabilisieren. Und ich nenne das mal die postneoliberale Ausrichtung des Staates. Die schwarze Null ist sofort gefallen. Recovery Package der EU. Ja, es gab bis vor einem Jahr keine Debatte um eine ernsthafte Fiskalpolitik auf EU-Ebene, sondern nur von den Linken. Mit einmal läuft ganz viel in Richtung vergemeinschaftete Politik, große Schuldenaufnahme, Fiskalpolitik. Und daran wäre anzuknüpfen, das ist mein Punkt. Also der mögliche Lernprozess wäre, auch für andere Bereiche zu sagen, wenn es eine tiefe Krise ist und die Klimakrise ist eine tiefe Krise, die Krise in vielen Ländern ist sehr tief, dann auch wirklich, dass der Staat was machen kann. Der zweite mögliche Lernprozess, auch das nur als Systematisierung diskutieren wir ja immer wieder, ist die Umwertung von gesellschaftlicher Arbeit und von gesellschaftlicher Arbeitsteilung. Ja, hochinteressant, wie Pflegearbeit, Bildungsarbeit, die Arbeit dessen, was man als Ökonomie des Alltags bezeichnen kann, ne? Die ganz basale Wasserversorgung, Lebensmittelversorgung, wie die wirklich ins Zentrum kommt. Die wird bisher mit Applaus abgetan, das schlägt sich noch nicht wieder in Arbeitsbedingungen, in Lohnerhöhungen, aber es gibt die Möglichkeit, dauerhaft den Statuskonsum, die Rolex, den SUV und den 1999-Flug nach Malle dahin zu setzen, wo sie hingehören, nämlich als Add-on, das eigentlich nicht geht. Und die Basisversorgung unserer Gesellschaft viel zentraler zu setzen. Also das, was ich vorhin ein Stück weit mit Gebrauchswertorientierung meinte. Das geht auch einher mit der Erfahrung einer, jetzt ganz partiell, ich bin da keiner, der das abfeiert, aber schon eine Erfahrung, dass ganz schnell auch Produktion umgestellt werden kann. Dass ja einige Autozulieferer dann medizinische Geräte produziert haben. Das war natürlich jetzt eine reine Krisenmaßnahme, teilweise auch sozusagen symbolisch und mit viel Aufwand betrieben. Aber auch das sollten wir nicht unterschätzen, dass es durchaus eine Umorientierung von Produktionsprozessen gibt. Und die Diskussion werden wir ja kriegen, wenn jetzt der Flugverkehr dramatisch auch zurückgebaut werden muss, wenn die Autoindustrie dramatisch zurückgebaut werden muss. Wie kann da Konversion, Produktionsumstellung stattfinden? Und der letzte Punkt, und dann komme ich noch zu einem Schlussgedanken, ist, dass die erzwungene Deglobalisierung zu einer Regionalisierung führt, die ambivalent ist, weil sie natürlich auch teilweise nationalistisch konnotiert ist, aber eben auch Freiräume schafft, ich hatte vorhin Gordon Bellow erwähnt, für eine progressive Regionalisierung, die jetzt sozusagen nicht nur in Konkurrenz mit anderen ist, sondern wirklich versucht, erstmal möglichst viel lokal und regional herzustellen. Und zum Abschluss, das ist dann mein letzter Gedanke, argumentiere ich jetzt auch in dem neuen Buch. Ich habe mich da sehr lang mit auseinandergesetzt und habe sehr viel mit Fridays for Future im Sommer 2019 diskutiert, dass wir gerade von links, wo uns ja immer wieder vorgeworfen wird, ja, ihr seid für Gleichheit, ihr seid für Gerechtigkeit, aber ihr wollt, dass die Menschen verzichten. Ihr wollt die Menschen einschränken. Und dass wir stärker auf ein Terrain sollten, nämlich das Terrain der Freiheit, dass der Begriff der Freiheit progressiv oder von links besetzt ist. Und das würde eine Umwidmung des Freiheitsverständnisses implizieren. Bisher heißt das dominante Verständnis von Freiheit ein individuelles oder sogenanntes negatives Freiheitsverständnis. Ich möchte leben und werde darin möglichst wenig beschränkt. Also, und wenn es Regeln gibt, dann wird mir das aufgezwungen, ich werde gezwungen, aufs Autofahren zu verzichten und anderes. Und das sollten wir umwidmen in ein positives Freiheitsverständnis. Ein positives Freiheitsverständnis würde bedeuten, jetzt wirklich als Prinzip, das muss man dann natürlich konkret durchdiskutieren, in Freiheit zu leben. Freiheit heißt, sinnerfüllt, mit Optionen, Fehler machen zu können, ne, in eigenen Biografien mal einen falschen Schritt zu gehen, im Ausbildungsschritt und dann das zu revidieren und so weiter und so fort. Aber, und das wäre das positive Freiheitsverständnis, das solidarische Freiheitsverständnis, nicht auf Kosten anderer und nicht auf Kosten der Natur. Das individuelle Freiheitsverständnis ist ein Freiheitsverständnis, was entlang der Geldbörse tendenziell zu Lasten anderer und zu Lasten der Natur geht. Und ein positives Freiheitsverständnis wäre eines, ein möglichst freies Leben, aber eben nicht zulasten anderer und zu der Natur. In diese Richtung, finde ich, sollten auch und gerade in der Corona-Krise, gerade um diese, um die rechte Politisierung von Freiheit, ja, bei den Querdenker-Demos und anderen Protesten, das sollte aus meiner Sicht wieder von links besetzt werden. Ja, soweit und vielen Dank für die Aufmerksamkeit.